Lass uns anfangen. Achtung, hier ist das richtige. Warte mal, da ist das richtige. Ist das das richtige Intro? Habe ich das eigentlich?
Das neue?
Ich überlege, habe ich das umproduziert schon auf das mit dem Gong oder hängt da jetzt noch die alte Titelmelodie dran?
Also irgendwann hattest du gesagt, oh, da ist ja noch gar nicht die neue. Ich weiß nicht, ob das im Dezember war.
Dann ist das mit Sicherheit immer noch so. Das ist halt auch ein bisschen so eine Retro-Sendung hier.
Ne? Dann lehnen wir uns mal zurück.
Ja, guck mal.
Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Tja, das ist dann wohl...
Das ist ja total 2020.
Ist voll.
Wer redet, ist nicht tot.
Also es ist so alt, ist es nicht. Also das Intro heißt Vrintro, habe ich es genannt, ja? Also, weil Wortspiel Vrintro 2019. So alt ist es noch nicht, aber es gehört hier nicht hin. Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber wer ist das nicht bei den Flaschen? Herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe, erste Ausgabe 2021. Der Vrint-Weinflaschen, wenn es um Wein geht, muss notwendigerweise dabei sein. Der Christoph Raffelt, hallo.
Hallo Holger.
So. Das ist jetzt, also wir wollten ja die Schlachtzahl erhöhen, weil wir wieder im Lockdown stecken mit der Mutante B117 und was da sonst noch so auf uns zukommt, ist ja eigentlich damit zu rechnen, dass das nicht Mitte Februar
noch ein bisschen länger dauert.
Genau, jetzt wollten wir die Schlachtzahl erhöhen. Ich habe Covid-19 gehabt im Dezember, habe Geruchsverlust und Geschmacksverlust und das ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass ich... es wage, quasi professionell Wein zu riechen. Wir haben es neulich schon mit dem Weißwein probiert. Und zwar mit einer Flasche von der Monly, den wir in der letzten Sendung hatten, glaube ich, war das. Der hat gerochen wie Weißwein. Genau. Und Katrin meinte nur, ich erinnere mich dran, wie der gerochen hat. Und das riecht anders. Also das, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, ansonsten können wir dann, wenn wir die Schlachtzahl trotzdem erhöhen, können wir das Ganze ja als Langzeitversuch betrachten. Du erzählst interessante Sachen über den Wein, was du ja sowieso immer machst. Ich mache Wirkungstrinken und alle
du guckst so ein bisschen im Chat, was die anderen so, wie die anderen so den Wein finden.
Aber das ist ein ganz interessantes Experiment. Ich werde nicht so gut riechen, wie vor Covid ich gerochen habe. Ich finde das jetzt tatsächlich ganz interessant, dass ich jetzt vielleicht dann auch darüber ein bisschen riechen lerne wieder. Also mal gucken. Weil du und der Chat, ihr müsst sagen, was ich rieche. Und ich muss gucken, ob ich das entdecke. Und wenn ihr euch in noch einem anderen Chatraum absprecht, ohne dass ich das merke, ist das die Gelegenheit, mich zu trollieren und mich in den Wahnsinn zu treiben.
Mist, zu spät.
Ja,
aber ich kann das nachvollziehen.
Wo ich 3 Wochen sagte, da fällt mir ein, dass du vor ungefähr einer Woche gebeten hast, ich sollte mal gucken, wann der nächste Termin sein könnte.
Ja.
Und das habe ich nicht. Doch, habe gesagt, ich habe immer Mittwochszeit, ne?
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, dann.
Wobei ich ja dann gesagt habe, übernimm dich mal nicht, wenn du dann noch Sendungen hast, weil du bist ja noch nicht wieder ganz fit.
Das stimmt, aber
deswegen gucken wir nochmal.
Termin einhören.
Machen wir dann zeitnah.
Meinst du, nicht lieber Termin ansagen und dann lieber absagen, wenn es nicht klappt oder verschieben, wenn es nicht klappt?
Ja, doch, können wir machen.
Können wir ja direkt mit ankündigen. Wir planen an dem Mittwoch, wenn es nicht klappt, eine Woche später oder so.
Genau, und das war jetzt im Februar, also wir wollten ja jetzt nicht alle 2 Wochen machen, das finde ich schon ein bisschen krass.
Keine aus.
Also ne? Alle 3 Wochen
fände ich ganz schön. Wir sind ja auch fett genug geworden über die letzten Monate.
Also vielleicht Aschermittwoch, der 17. Februar,
ja.
Fände ich eigentlich ganz witzig, eine Aschermittwoch-Sendung machen. Ist ja eh Aschermittwoch, wird ja eh keiner feiern.
Da ist alles vorbei.
Noch mehr Asche als sonst.
Ja, noch mehr. Ja, super, das machen wir. Dann machen wir unsere persönliche Nubbelverbrennung.
Ja, genau.
Ja, Aschermittwoch, nächste Live-Sendung, 17. Februar. Wenn es gar nicht gehen sollte, dann verschieben wir um eine Woche.
Ja, genau, irgendwie so.
Ja.
Ich möchte da mal gerade gucken.
Ja, jetzt mach ich jetzt keinen Scheiß. So.
Nee. Ich bin mir auch schon relativ sicher, was es geben wird. Es wird 3 Flaschen aus dem Elsass geben.
Ah, Vin d'Alsace.
Ja, Vin d'Alsace. Genau.
Ja, dann ist jetzt die Frage, im Chat schreibt einer, mal was anderes als eine Videokonferenz. Ja, ich habe heute eine Stunde Videokonferenz gehabt, das war super gruselig, aber irgendwie nett.
Ja, wenn man das nicht zu oft macht, dann geht das auch irgendwie. Ja, aber wenn man das ständig hat, ist es auch wirklich die Hölle,
glaube ich. Ich habe mich ja dann Redaktionskonferenz beim Radio lange geweigert, überhaupt Zoom zu benutzen. Nee, Teams benutzen wir da, Teams zu benutzen. Und dann hat der eine CVD, der hat so eine, der hat so eine ganz unangenehme Art durchzusetzen, was er will, indem der dich anjammert. Auf so eine, okay. Naja, aber mit mir kann man es ja machen. Weißt du so, wo dann denkst du, ey, okay, ich mach schon, alles gut, ich mach schon. Das ist total lustig. Also ich mag das sehr, weil das so eine Verschrobenheit hat. Der hat es dann durchgesetzt und dann habe mich aber immer geweigert, die Kamera anzumachen, damit es weiter ist wie Telefon. Und heute war mit Kamera, war sehr schön, schönes Gespräch.
Ja.
So.
Genau, ganz kurz, ich sag mal eben was zur Reihenfolge. Das ist im Prinzip wie angekündigt. Wir fangen an mit Keck Frankosch.
Oh, jetzt, warte mal. Das ist nicht das, das ist das, was ich in die, nee, das ist nicht das, was ich in die Karaffe geschüttet habe vorhin. Genau.
Nee, dann kommt der Blaufränkisch und dann kommt der Blaufränkisch namens Kirchholz, also aus der Riedkirchholz, also aus der Lage Kirchholz.
Das ist das, und was ich in die Karaffe geschüttet habe, okay.
Genau, wer jetzt drei Gläser zufälligerweise zur Hand hat, der kann die auch einfach mal nebeneinander stellen, weil es ist die gleiche Rebsorte, es ist eben alles Blaufränkisch, der ja in Deutschland Limberger und im Ungarischen Kék Frankos heißt.
Moment, alles gleichzeitig einschütten schon, sagst du auch?
Ja, also nicht in ein Glas. Nee, würde ich durchaus mal machen, weil dann kann man nämlich so zwischendurch mal an den drei Gläsern riechen und gucken, wie die sich so mit Wärme entwickeln, idealerweise. Okay. Und weil es halt, ja, also es ist die gleiche Rebsorte von einem und demselben Winzer aus einem größeren Gebiet sozusagen, aber auf zwei Seiten der Landesgrenze zwischen Österreich und Ungarn. Und deswegen heißt der eine auch Keck Frankosch und der andere eben Blaufränkisch.
Ah!
Ja. Genau.
Plötzlich ergab alles Sinn.
Genau.
So, das ist dann das. Ich weiß jetzt schon. Ich werde nichts riechen, werde Wirkungstrinken machen und dann den Überblick verloren haben. Eigentlich wie immer, nur halt ohne riechen. So, Mariechen. Wortspiele habe ich auch dabei. Und ich habe noch nichts getrunken.
Okay, ich soll sehr leise sein, sagt gerade der Chat.
Der Chat sagt, das ist ja immer dasselbe mit dir. Dann mache ich dich jetzt mal lauter. Ja, ist ja immer dasselbe.
Ja, ja. So, dabei habe ich das Ding direkt vom Gesicht.
Ja, ja, aber das liegt ja an der, ja. Am dem, in der Gesamtscheiße.
Ach so.
So, jetzt habe ich den Überblick. Nee, da.
Also ja, besser. Okay, sehr gut.
Keck Frankosch.
Keck Frankosch. Genau, Keck Frankosch.
Ganz schön keck.
Genau.
Keck die Haie.
Ja, ich dachte, wir machen einfach mal, obwohl du jetzt nicht der große Rotwein-Fan bist, machen wir mal so mitten im Winter. Kann man ja auch mal verändern.
Nee. Ja, den hättest du blind machen können, hätte ich vielleicht jetzt mir erzählen können. Das ist Weißwein, so riecht Weißwein immer. Das
aus dem schwarzen Glas, ne?
Genau. Ja.
Ja. Nee, das wussten wir ja, das wusste ich ja noch nicht, dass du dich irgendwie noch, dir das noch einfangen würdest in der Zeit. Aber wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit, hatten wir schon mal von Moritz, hatten wir Blaufränkisch, den du sehr gemocht hast. Und ich dachte, machen wir noch mal mit weniger. Wir hatten ja auch letztes Jahr, hatten wir auch noch ein bisschen Blaufränkisch, genau. Also Blaufränkisch gehört auch definitiv mit zu meinen liebsten Rebsorten. Es ist irgendwie so eine Rebsorte, die, wenn man es, die recht flexibel ist, finde ich. Also man kann echt die ganz gut seinem eigenen Stil anpassen. Also es gibt viele Blaufränkisch, die erinnern so ein bisschen an Bordeaux. Ja, die sind so ein bisschen konzentrierter und mehr auf Holz raus ausgebaut. Und das hat man früher im Burgenland sowieso gerne gemacht, so in den 80er, 90er Jahren bis in die 2000er hinein. Auch das Weingut Winninger. Und dann gab es halt irgendwann, gab es ja so ein bisschen so einen Bruch. Da haben sich einfach die Ideen vom Weinmachen so ein bisschen verändert. Da kommen wir aber gleich bei dem Weingut noch drauf. Der Blaufränkisch ist so ein bisschen mitgezogen. Und wenn man so in die Gläser riecht, dann merkt man schon, das ist jetzt nicht, das ist eben nicht Bordeaux. Ja, das ist feiner, das riecht schon sehr, also da riecht man nicht viel Holz drin, das ist
interessanterweise, ich muss wirklich sagen, ich rieche praktisch nichts. Außer tatsächlich, ich bilde mir ein, Holz zu riechen, das habe ich auch schon gerochen, bevor du überhaupt mit Holz angefangen hast. Ich rieche, also ich habe jetzt schon dieses Tastingglas genommen, um ein bisschen noch ein bisschen mehr Aroma rauszuziehen, aber
Also es sind auch keine, im Duft keine üppigen Weine, muss man sagen. Das ist jetzt, das strömt jetzt nicht parfümiert daraus. Nee, eigentlich nicht, finde ich.
Okay, dann ist das für Handcreme oder was, ja, was, ja. Okay. Nee, scheiße.
Okay. Ja, gleich, ja, gleich mal probieren.
Witzigerweise habe ich jetzt im normalen Glas eine rote Frucht. Eine rote Frucht mit ein bisschen sowas, also nicht Holz, sondern Ast. Also nicht okay. Ausbau, nicht Holzausbaugeruch, sondern
ja, so eher so
wie vom Ast. Vom
ja, so trocken, so wie so ein trockener.
Ja, genau.
Trockener Ast. Ja, das finde ich auch ganz gut. Okay. Also ich finde auch, das ist so, das geht.
Sendung hier, super.
Ja, aber das geht, das geht so ein bisschen. ich finde, es geht halt sehr in diese Waldrichtung tatsächlich. Ast, Holz, Unterholz, Erde. Ein bisschen trockene Erde, pilzig würde ich jetzt gar nicht sagen,
doch,
aber es ist so ein bisschen.
Doch.
Ja, so ein bisschen Unterholz mit drin.
Oh, Pilz, ja. Also, ja. Das pilzig, es ist nicht das Holz vom Ausbau, was ich rieche, sondern das ist ein Pilzgeruch. Also ja. So Mulch irgendwie, also nicht der Ast, ne? Der Ast ist noch irgendwie ein bisschen frischer, aber tatsächlich irgendwas, was schon am Boden liegt. Also Pilzgeruch finde ich wirklich sehr stark sogar. Ich rieche Pilze.
Wenn man in das zweite Glas reinriecht, dann.
So.
Genau, wenn du ins gleiche zweite Glas reinriechst, dann geht es deutlich mehr so Richtung hefige Noten. Ja. Der wirkt so ein bisschen süßer. Der hat tatsächlich mehr Frucht, finde ich.
Das zweite Glas war jetzt. Oh
Gott, das erste, also der Keck-Frankosch, finde ich, der hat dieses Erdige, der hat auch eher eine säurebetontere Frucht, finde ich. Das ist das ist eher so knackige Beerenfrucht, während der zweite eher so ein bisschen in Richtung. So eine fleischige Frucht geht, finde ich.
Ich habe zumindest.
Und der dritte sagt mir im Moment im Glas gar nichts. Der ist ein bisschen verschlossen. Der braucht noch ein bisschen im Glas, finde ich. Ja. Aber einfach, um es mal einzuordnen, wir sind irgendwie wir sind im Mittelburgenland.
Was trinke ich denn jetzt?
Wir sind im Mittelburgenland. Wer mal gerade irgendwie das Ganze bei Google Maps oder so eingeben möchte, der kann mal Horizon eingeben. Ja? Das macht irgendwie Sinn, das einfach mal sich auf der Karte anzugucken. Und sozusagen dann als zweiten Ort Balf, das ist in Ungarn, BALF, also Horizon und Balf. Da hat man sozusagen zwei Orte an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, die es in dieser Form ja jetzt, ich glaube, in diesem Jahr sogar 100 Jahre gibt, also wenn ich mich nicht schwer irre.
Horizon, also
Horizon. Ja, Horizon. Genau, Horizon im Mittelburgenland und Balf liegt in Sopron. Sopron ist sozusagen der ungarische Teil des Mittelburgenlandes, ja. Und das Ganze liegt sozusagen nicht weit weg, wie man auf der Karte sieht, eben vom Neusiedlersee. Und der Neusiedlersee, der bestimmt sozusagen das Klima eben deutlich mit. Die Alpen, die so ein bisschen weiter im Westen liegen, die bestimmen das, also die Ausläufer der Alpen, die bestimmen das auch mit. Dieser ganze Bereich, der war eben bis vor 100 Jahren, war das alles Ungarn, also auch Horizon war ungarisch. Und dann gehört es ja insgesamt sowieso zur KUK-Monarchie. Und das hat sich dann eben 1921 geteilt. Das eine wurde dann eben ungarisch, das andere österreichisch. Und dann ist das eine natürlich irgendwann hinterm Eisernen Vorhang verschwunden. Und als dann wieder aufging, 89, 90, war Vater Weninger, die heißen beide Franz, Franz Weninger. Der ist dann relativ schnell eben nach Ungarn, weil ein Teil seiner Familie auch daher kam und hat sich da umgeschaut und hat dann auch relativ schnell mit einem Ungarn in Villani, das ist ein bisschen weiter weg, ein Weingut gegründet. Villani ist auch ein alter ungarischer Weinort.
Was hat er denn da überhaupt vorgefunden, als er darüber ist? Also was hat der ungarische Weinbau hinter dem Eisernen Vorhang gemacht?
Ja, der war, zum einen war er natürlich in einem, also gab es da natürlich einen Investitionsstau, wie in allen Weinbaugebieten, die so hinter diesem Vorhang zurückgeblieben sind. Viel ist mit Sicherheit also verstaatlicht worden und in Kooperativen beackert worden, die sich dann aufgelöst haben teilweise, ne? Und dann gab es so 89, 90 gab es halt so einen ersten Schwung von Eigeninitiativen sozusagen, wo Leute sich dann aufgemacht haben, um eben auch eigene Weingüter zu gründen und vielleicht ja auch noch eigenen Besitz hatten. Und einer davon war eben Attila Gehre. Der war damals eigentlich Förster, der hatte aber ein bisschen Weinbergsbesitz und der hat dann zusammen eben mit dem Vater vom Franz eben die ein Weingut gegründet in Villani. Also das ist jetzt ein Stück weit weg, das gibt's auch noch. Und das ist ziemlich schnell ziemlich erfolgreich geworden. Und dann hat sozusagen haben die Weningers dann irgendwann das Angebot bekommen, eben in Schopron, also sozusagen auf der anderen Seite der Grenze von Horizon, ein paar Weinberge zu übernehmen. Und das war so um 2000 herum. Und da kommt dann eben jetzt sozusagen der Franz Junior ins Spiel. Der hat dann mit seinem Vater zusammen ein Weingut eben in Schopron gegründet. Also die hatten dann plötzlich zwei Weingüter. Eben eins in Horizon und das andere in Schopron. Das liegt, wenn man dann mit dem Auto fährt, nicht weit weg, irgendwie 20 Minuten oder so. Ne? Genau. Und
ich habe das Interessante mit ungarischen Ortsnamen übrigens.
Ach so.
Die haben so schön viel Umlaut, immer so Esbesteck und so.
Genau, und dann hat er da eben sozusagen, dann hat der Vater hat in Österreich weitergemacht, der Junior hat in Schopron eben, also in Balf angefangen und also weil sie recht schnell gesehen haben, dass sozusagen der ungarische Teil am Neusiedlersee noch sehr unberührt war, also die hatten schon in den also unterm Sozialismus war dieser ganze Teil vom Neusiedler See, der ungarische Teil, schon Naturschutzgebiet. Mhm. Was ja, also so viele Naturschutzgebiete haben die, glaube ich, im Sozialismus nicht gefördert. Aber das haben sie halt schon sehr früh gefördert, dass da also nichts bebaut wird und so weiter und das eben sehr ursprünglich bleibt. Und dann haben sie eben auch Weinberge übernehmen können, die eben auch nicht irgendwie kaputt gespritzt waren oder so und konnten das eben von Beginn an dann ab 2000 eben biologisch bewirtschaften. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, wann ich die Weine, auch die ungarischen Weine kennengelernt habe. Das muss so ein paar Jahre später gewesen sein. Da hatten die auch noch nicht so, ja. Okay. Da hatten die noch nicht so das gleiche Label. Da sahen die noch ganz anders aus sozusagen als die von der österreichischen Seite. Die österreichischen haben sich jetzt auch ein bisschen verändert, weil da, wo jetzt der neunte Punkt fehlt, da war früher so ein roter Farbfleck irgendwie, der so ein bisschen nach außen gestrahlt hat.
Ach so, auf genau, der Flasche meinst du?
Auf der Flasche, ja, genau. Ja. Also jetzt sind ja nur noch 8 Punkte drauf und früher war da noch ein neunter, der wäre aber nicht ausgestanzt, sondern eben irgendwie so farbig rot. Genau, das haben die jetzt nochmal so ein bisschen edler gemacht, glaube ich. Eigentlich jetzt mit diesem Jahrgang, glaube ich, haben die das, oder vielleicht beim letzten Jahrgang, noch so ein bisschen verändert und angepasst. Auf jeden Fall, der Franz hat am Anfang haben die eben noch so, ich sag mal, so typische burgenländische Weine gemacht oder vielleicht auch typische ungarische Weine, also vollere, kräftigere Weine, später gelesen, mehr Holz, wie man das halt damals so gemacht hat. Ja, also das Burgenland ist eigentlich bekannt geworden, würde ich sagen, so in den 80er, 90er Jahren, vor allem in den 90er, 2000er Jahre, dadurch, dass sie eben auch so diesen Parkerismus aufgegriffen haben, ja, spät lesen, also sehr reif lesen und extrahieren und ins kleine Holzfass rein und eben gib ihm, ja, also von allem viel.
So. Burgenländer, das, und die ganzen Witze, weil irgendwer hat mir mal gesagt, die Burgenländer sind die Ostfriesen Österreichs.
Echt? Das weiß ich gar nicht.
Das kann aber auch sein, dass das nicht stimmt, aber ich dachte mir, ich sag das jetzt mal. Weil vielleicht hören ja Burgenländer zu.
Vielleicht hört der Franz dazu, ja. Ich weiß nicht, aber eigentlich wollte er sich einschalten, ja. Genau, und Und dann haben die das aber eben, dann waren die weniger, gehörten mit zu den ersten, die das so nach und nach eben verändert haben. Da gehört eben mit dazu, dass die früher auf Bio und dann auf Biodynamie umgestellt haben und dann haben die irgendwann. Ja. Also der Franz gehört, glaube ich, zu denen, die das am konsequentesten mitbetreiben, die ich so kenne. Und also es lohnt sich mal, also auch jetzt für die, die damit nicht viel am Hut haben, aber ich finde, sie haben eine super schöne Seite. Ja. Sie haben eine sehr, sehr schöne Seite, sehr informative Seite auch. Also es ist, die ist auch recht neu und die ist so schön unaufgeregt und er erzählt einfach viel über die, sozusagen über den Weg, wie er da hingekommen ist. Mhm. Warum, wieso, weshalb, welche Auswirkungen das hat. Und das finde ich schon sehr spannend, weil tatsächlich sich eben die Weine natürlich auch dadurch, dass sie die Stilistik geändert haben, tatsächlich weiterentwickelt haben, deutlich, deutlich weiterentwickelt haben die letzten 10 Jahre, aber eben auch dadurch, dass sie durch die andere Arbeit im Weinberg irgendwie auch dahin gekommen sind. Also weil die Reben ein bisschen früher reif werden, man die früher lesen kann. Also es ist so das Typische, ne? Du fängst dann an und einfach mal die Trauben 2 Wochen früher zu ernten und alle um dich herum halten dich für total bescheuert, weil man hat das ja schon immer so gemacht, dass man so spät liest sozusagen und dann fängt einer, ne?
Gewinnt man Wahlen heutzutage noch. 2021 gewinnt man noch Wahlen damit, dass man Dinge so machen will, wie man sie immer gemacht hat.
Genau.
Da wundert es nicht, wenn Winzer das auch so machen wollen, ja.
Ja. Genau. So, ja, letztlich ist es auch so. Und es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach auch die Suche, was ist eigentlich früher gemacht worden, ja, bevor sozusagen der Weinbau auch in einem gewissen Maße ja auch industriell wurde. Ja, also zum einen industriell, weil eben die Kooperativen vielleicht und die Weingüter immer größer wurden und die Chemie Einzug gehalten hat und auch in den Keller ja Einzug gehalten hat. Wie haben wir die Weine eigentlich früher gemacht? Ja, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass
früher im Sinne von bevor wir angefangen haben, es so zu machen, wie wir es immer machen.
Ja, genau, okay. Genau. Das ist, glaube ich, die große Suche bei ganz vielen Winzern, weil sehr viel, und ich glaube, das hatte auch sehr viel, diese Hinwendung zur Biodynamie bei vielen hat sehr viel damit zu tun, zu überlegen und wieder ein Stück weit dahin zurückzukehren, wie hat man das eigentlich früher gemacht, wie hat man auf die Natur gehört.
Aber dann den Esoterikern auf den Leim zu gehen, ist ja doch irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Also wenn es darum geht, wie hat man es eigentlich gemacht, wie hört man denn eigentlich auf die Natur, ausgerechnet auf so einen Quatsch wie zurückzugreifen, den Rudolf Steiner sich ausgedacht hat, das ist ja irgendwie...
Ja, nee, der Rudolf Steiner hat sich das ja auch nicht ausgedacht, der hat sich das ja auch zusammengebaut. Ganz viel von dem, was er jetzt gerade zur Landwirtschaft gesagt hat, hat er sich ja zusammengebaut. Ja, auch das
diesen Unsinn mit den Kuhdunghörnern? Nee, das ist doch originär von ihm, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich von ihm ist oder ob das dann später jemand sozusagen so umgesetzt hat.
Der hat sowieso alles hat er bei Blavatsky geklaut. Das ist ja bekannt.
Da hat er viel genommen, ja. Genau. Aber eben ja von Goethe ja auch. Er hat auch viel von Goethe genommen und dann hat er.
Das macht es halt nicht richtiger oder wahrer. Ne? Das ist so das.
Das stimmt schon. Das macht es unterm Strich nicht richtiger oder wahrer, aber.
Ich finde es halt so schade, weil das halt eine sehr gefährliche Ideologie am Ende ist, die da mitschwingt.
Kann sein.
Naja, am Ende ist sie das, ne? Weil wenn du dich darauf verlässt, geht dir halt der Maßstab verloren dafür, was richtig, was falsch ist, was Sinn, was Unsinn ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das so sage, aber.
Nee, ich weiß.
Und ich würde mir halt wünschen, dass die Winzer, dass überhaupt alle Lebensmittelproduzenten mal ein bisschen genauer hingucken, was ihnen da eigentlich verkauft wird und sich dann überlegen, dass es auch ohne diesen wirklich äußerst fragwürdigen, streckenweise rassistischen, esoterischen Unterbau ja auch durchaus funktioniert. Es gibt ja so Sachen wie, was weiß ich, Naturland oder so, die kommen auch ohne sowas aus. Ne?
Das ist schon richtig.
Dass so eine Szene wie die Winzerszene, die ja wirklich sehr hoch, einen hohen Vernetzungsgrad haben letztlich ja auch. Mhm. Das sind ja nicht alles nur Leute, die so vor sich eigenbrötlerisch irgendwo dahin winzern, sondern die kennen sich ja alle untereinander. Dass die irgendwas... ja, weniger Fragwürdiges gewuppt kriegen. Das würde ich mir echt wünschen.
Ich glaube, dass sich die Biodynamie in einem großen Maße auch sozusagen von jetzt von Steinerschen Thesen oder so schon deutlich auch gelöst hat. Ja?
Also kannst da, du ja nicht. In dem Moment, wo du den Demeter-Label draufklebst, hängst du dran.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche, es gibt ja auch unterschiedliche Label. Also der von Zwinninger hat jetzt Respekt zum Beispiel, das ist eine eigene Organisation, also eine eigene Gruppierung von Winzern, die sich da gegründet haben.
Es gibt
er macht beides. Ja, okay. Genau. Also er unterwirft sich sozusagen den Richtlinien beider Gruppen. Mhm. Andere machen das eine, die nächsten machen das andere. Ja, wir reden immer noch, der Chat fragt, wir haben ja im Prinzip noch gar nicht beim ersten Wein angefangen, sorry.
Ach so, ich bin schon am Trinken und habe noch
nichts gegessen, weil mein Bier
nicht rechtzeitig fertig geworden ist.
Ja. Genau, ich bin ja erstmal jetzt auf Biodynamie eingestiegen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal zusammen eine Sendung mit ihm machen, einfach. Und zwar vor Ort. Ne? Vor Ort, weil ich fände das mal super interessant, das einfach auch mal so zu diskutieren, weil im Prinzip machen wir beide das immer und wir sind aber keine Demeter-Winzer.
Ja, du kannst aber jemandem nicht seine Religion ausreden, das funktioniert halt nicht. Und wenn du sagst, ich mache das so und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eine schöne anekdotische Evidenz, ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau das genau so genau richtig ist. Du brauchst es halt nicht zu diskutieren. Das ist das Tragische, du brauchst es nicht zu diskutieren. Mhm. Weil er glaubt daran, dass es okay ist. Kann er gerne machen, aber da muss er damit leben, dass ich ihn dafür kritisiere, genauso wie ich
mit
Christentum oder sowas kommt und mir darum eine bestimmte Lebensweise als die richtigere verkaufen möchte. Also das ist so ein bisschen das Problem. Das ist jetzt nicht, dass ich mich der Diskussion entziehe. Das würde ich sogar mit sehr viel Spaß machen, weil ich dann einfach nur ein Zitat aus diesen idiotischen Demeter-Richtlinien nach dem anderen bringen würde. Also, wie gesagt, das macht die Leute nicht zu schlechten Menschen, weil da kommen ja hervorragende Produkte raus. Und meine These ist ja nach wie vor, diese Produkte sind nicht so hervorragend, weil ich Kackhörnchen vergrabe und dann hinterher verstreue, sondern diese Produkte sind so hervorragend, weil eben diese Biodynamie-Ideologie die Winzer im Grunde ist das ein Vehikel, das die Winzer dazu zwingt, sich auf eine andere Weise und intensiver mit ihren Produkten zu beschäftigen, als das früher vielleicht der Fall war. Und dadurch werden die gut. Das heißt, es kommt aus dir selbst heraus und nicht dadurch, dass irgendwer irgendwann mal gesagt hat, hier verstreu mal hier homöopathische Potenzen auf dem Feld.
Ich habe eine andere Erfahrung gemacht, weil ich finde, dass die Arbeit noch weitergeht. Also das unterscheidet sich durchaus nochmal von, also was sozusagen der Effekt ist, nochmal von Naturland oder Bioland Arbeit. Und es sind ja
Bioland, jetzt Naturland Weine gibt's da Weine?
Ja, ja, klar.
Ja, okay.
Ja, gibt's auch. Ja. Nee, gibt's auch. Und es sind natürlich auch nicht nur Potenzen, die da eingesetzt werden, sondern tatsächlich auch anderes. Aber wie auch immer. Gehen wir mal kurz zu Wein 1.
Ich bin schon fleißig am Trinken. Ich rieche leider nicht genug. Es ist noch lange nicht wieder gut bei mir. Das ist echt schade.
Ich habe es befürchtet.
Das ist echt schade. Also es ist ein Rot. Also ich riech eigentlich gar nichts. Du kannst mir das hinstellen. Ich würde sagen, es ist ein Rotwein. Und der zweite ist ein fruchtigerer Rotwein als der erste, würde ich jetzt so spontan sagen. Aber nee. Scheiße.
Okay. Also was interessant ist beim Franz und beim Weingut Wenninger ist, dass es eine ganze Menge unterschiedlicher Böden gibt. Und das ist ja jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt, aber letztlich dadurch, dass man eben auch die Alpen hat, die teilweise sozusagen die Böden in diese Ebene da reingeschoben haben, haben wir jetzt zum Beispiel hier in Chopron haben wir relativ viel Gneis, Glimmer und Schieferverwitterungsboden. Und das ist jetzt hier in dem Wein auch drin. Und das ist eben sehr unterschiedlich zu dem Blaufränkisch im zweiten Glas. Weil der Blaufränkisch halt von einem viel fetteren Boden kommt. Der kommt von einem Lehmboden, der also viel dichter letztlich ist. Ja. Also so ein Lehm-Ton-Gemisch und so ein bisschen Kalk mit drin, aber insgesamt eben viel mehr von diesem Lehm und Ton im Wein hat. Und ich finde, das kann man eben tatsächlich, wenn man die Nase in die beiden Weine reinsteckt, eben sehr gut nachvollziehen. Ich finde, der Keck Frankosch, der wirkt insgesamt so ein bisschen duftiger, heller, mhm. in der Nase lebendiger und der andere, der Blaufränkische, der wirkt so ein bisschen wärmer, so ein bisschen voller, so ein bisschen reifer auch. Ne?
Ja, nee. Also der Blaufränkisch, der zweite, der ist tatsächlich, der ist bei mir mehr Frucht, also mehr rote Frucht, aber sehr, sehr undefinierbar leider noch.
Mhm. Ja, Sven sagt gerade, der Blaufränkisch ist auch ein bisschen dunkler in der Farbe. Genau, der ist insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen dunkler. Ich finde, den Keck Frankosch, den kannst du. Das ist im Prinzip, ist das, hat er ja auch eine Säure wie ein Weißwein, ja. Mhm. Der das Zug, im der ist im frisch, Mund, der genau, Zug.
Im Mund ist das ein total schöner Sommerwein, also so.
Ja.
Ich schmecke ich finde auch, dass er, als ich rieche.
Mhm. Aber immer noch nicht. Der, sozusagen der Blaufränkische ist so ein bisschen gesetzter einfach, mhm. hat aber auch, finde ich, eine super schöne Säure. Aber ist einfach insgesamt sozusagen mehr, ist einfach klassischer. Ist ein bisschen klassischerer Rotwein sozusagen. Ne?
Ja.
Da sind einfach mehr dunkle Beeren drin, da ist ein bisschen mehr schwarze Kirsche drin, finde ich.
Mhm. Mhm.
Und das Schöne ist aber, finde ich, dass er trotzdem eben diese Frische hat, diese Spannung am Gaumen. Und das finde ich halt eigentlich bei beiden total schön, dass die richtig spannend, also Spannung am Gaumen aufbauen.
Ich merke auch, dass, also meiner ist jetzt anderthalb Stunden offen ungefähr, was eindeutig zu kurz ist. Mhm. Also der ist noch ein bisschen verschlossen und hat noch ein bisschen viel Pelz für meinen Geschmack. In der Nase immer noch nichts. Ja, außer so einer entfernten roten Frucht, aber das kann halt alles sein. Also es ist also. Mhm. Ich sag dir eins, du willst nicht Covid-19 haben.
Nö. Das wolltest du ja auch nicht.
Nee, aber also ich meine, das ist jetzt irgendwie, wie lange ist es jetzt her? Das ist jetzt Tag 40? Nee, Tag 50? Nee. Ich weiß gar nicht. Es ist, ja, am 18. Dezember ist das losgegangen.
Ja.
Und würde ich davon leben müssen, so wie du, so Weine irgendwie zu können. Ich würde überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen.
Hm. Ja, ich hatte ja vor zweieinhalb, drei Jahren, hatte ich ja mal durch eine Ohrentzündung, war ja der Hauptnerv im Gesicht betroffen, der Facialis auf der rechten Seite und da ist mir ja das Gesicht weggerutscht.
Mhm.
Also sprich taub geworden, die gesamte rechte Gesichtshälfte war gelähmt und damit auch meine Zunge und mein also sozusagen der nasale Rachenraum und ich habe ja nur noch Salz geschmeckt.
Auch super,
ja. Und das ging ja auch deutlich länger als die Lähmung selber. Also die Lähmung war dann irgendwann nach zweieinhalb Wochen, glaube ich, weg, aber der Geschmack kam eigentlich auch erst so nach viereinhalb Wochen wieder. Das, also insofern kann ich es irgendwie nachvollziehen. Das, ich weiß nicht, ich war damals sehr positiv. Ich habe immer gedacht, das wird schon wieder. Und es wurde auch zum Glück wieder. Insofern habe ich nicht wirklich Schiss gehabt, dass es daneben gehen könnte. Aber es kann natürlich daneben gehen. Es gibt ja auch Leute, die jetzt mit der Covid, also die am Anfang infiziert waren, auch die ein paar Monate gebraucht haben, bis das wieder gut wurde mit dem Schmecken. Ne?
Ja, schmecken geht ja sogar einigermaßen wieder, aber bei so Weinen, da merke ich.
Geruch.
Was?
Oh, ja, genau, also, Geruch vor allen Dingen auch. Ja.
Bei so Weinen, da merke ich, dass viel zu viel vom Geschmack des Weins über die Nase kommt. Also hast du so bei normalen Sachen, Leberwurstbrot oder so, ja, da geht sehr viel über das, was im Mund passiert. Aber so bei Wein, da geht so viel über die Nase, selbst wenn ich den Wein im Mund habe, das ist gerade Perlen vor die Säue, tatsächlich.
Ja, das ist schade. Ja, ja. Dann müssen wir uns irgendwie also, mal so langsam jetzt, wieder ja, dran arbeiten. Ne?
Dann können wir endlich mal damit anfangen, richtig billige Scheißweine zu trinken. Weil, so, weißt du, so ohne Ende Holz und sowas.
Für dich wäre das dann egal vielleicht, aber ja, für mich ja nicht. Und für den Rest irgendwie Strafe der Beteiligten sein. Auch nicht.
Entschuldigung. Gab es eigentlich denn, ich hänge immer noch so ein bisschen bei Ungarn, gab es denn im Ostblock überhaupt sowas wie Spitzenweine oder so? Also gab es, als der Eiserne Vorhang noch stand, irgendwie Weine, nach denen man sich ja im nicht-sozialistischen Ausland die Finger geleckt hätte? Oder war das eher so, ja komm, ist egal, die können das eh nicht?
Es gab auch vorher schon nicht so viele Regionen, die Spitzenwein hergestellt hätten, zumindest keinen, der international bekannt gewesen wäre. Ja, also es gibt, also die Weningersheim, die haben einen Weinberg, den Steiner.
Ja.
Der war zum Beispiel sehr bekannt damals in der KOK-Monarchie, also die Weine, die da herkamen, aber eben dann auch nur innerhalb eigentlich, glaube ich, Österreich-Ungarn. Und ich würde sagen, die einzigen, die mir jetzt spontan einfallen, die international immer berühmt waren und ich glaube auch in der sozialistischen Zeit mehr oder weniger, waren halt die Tokai aus Ungarn, also die Süßweine. Mhm. Die haben das, glaube ich, auch in dieser Zeit, also ich glaube nicht, dass aus Ungarn sehr viel rausgekommen ist, aber die hatten eigentlich auch während der Zeit noch einen guten Ruf, weil es da, glaube ich, noch so 2, 3, 4 Weingüter gab, die eben auch gute Weine gemacht haben. Auch wenn das in dieser Zeit mit Sicherheit alles gelitten hat. Ne?
Ja. 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 Ich habe den dritten noch gar nicht probiert, fällt mir gerade auf.
Nee, können wir auch mal daneben machen. Also was ich einfach an diesen Weinen...
Ich rieche, dass der immer noch nicht lange genug in der Karaffe war. Das ist witzig. Ja. Also ich rieche es Tannin, bilde ich mir ein. Immer, muss ich immer dazu sehen, bilde ich mir ein. Ja.
Ja. So tief also das mit der ist Nase sozusagen, das ist der Riedkirchholz, das ist halt eben auch blaufränkisch. Der sozusagen der einfache Blaufränkisch, das ist halt ein Wein, der ja aus verschiedenen Lagen natürlich kommt, irgendwie aus Horizon und Ritzing. Insgesamt eben diese lehmig-tonigen Böden hat, ein bisschen Kalk mit dabei. Und der Kirchholz ist eben ein einzelner Weinberg, also ein Lagenwein aus der Lage Kirchholz. Die ist nicht ganz so bekannt wie die Nachbarlage, das ist der Hochecker, wer das schon mal gehört hat. Und da hat man eben Lehm, sandige Kiesschichten und im Unterboden dann nochmal relativ viel Ton und Lehm. Und darauf eben blaufränkisch mit einem Alter von so um die 60 Jahren. Ne?
Was sehr Dunkles. Was sehr Dunkles. Witzig, weil du, aber das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wieder Priming, was das Gehirn ja sehr gut kann. Was sehr Dunkles, was sehr Altes, meine ich, im Glas zu riechen. Das ist der beste von den dreien, die wir haben, ne? Wenn du jetzt so ein Qualitätsranking machen müsstest. Das spürt man, das ist ganz interessant. Dadurch, dass ich nichts rieche und nur sehr wenig schmecke, kann ich halt kaum was anderes machen, als mir die Textur. Weil die Texturempfinden habe ich im Mund noch.
Ja, und das ist interessant.
Und die Textur von diesem, die hätte ich so wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen unter normalen Bedingungen. Und die Textur ist einfach so noch ein bisschen besser. Also es ist halt so noch mal mit einem ganz feinen Schmirgelpapier drüber gegangen. Weißt du, so ein...
Genau.
Das stimmt mehr, als bei den anderen beiden stimmt. Das ist wirklich faszinierend.
Ja. Und das ist halt, finde ich, auch das, was die eigentlich alle drei Weine ausmacht. Und ich finde, man kann das sozusagen die Schritte total schön nachvollziehen. Also zum einen, was die Böden angeht, aber zum anderen auch, was sozusagen so ein bisschen die Klasse angeht. Ich meine, die ersten beiden, die sind ja jetzt, was die Flaschenpreise angeht, gleich, ist beides 10 Euro. Da unterscheidet es sich einfach in der Herkunft. Wie gesagt, obwohl es im Prinzip nur 20 Minuten voneinander entfernt ist und die gleiche Rebsorte, aber eben es doch einfach unterschiedliche Einflüsse gibt, aber was die alle drei gleich haben und nach sozusagen zum Kirchholz kulminiert, ist tatsächlich diese Feinheit in der Textur. Und ich finde, wenn es jetzt mal abgesehen von Spätburgunder, also Pinot Noir, sagen wir mal, französischen Pinot Noir, eigentlich eine Rebsorte gibt in Europa, die diese Eleganz und diese Feinheit und diese Spannung irgendwie haben kann, dann ist es eigentlich der Blaufränkisch. Ne?
Warum?
Das ist eine gute Frage.
Ist der so widerstandsfähig gegen alles Mögliche oder kann der grundsätzlich aus Scheiße Gold machen oder was ist mit dem? Warum kann das nicht der jetzt fällt mir keine andere Rebsorte ein, die auch rot ist. Hm? Sag schnell. Hm. Merlot.
Cabernet Franc, Merlot, ja genau.
Nicht? Warum kann der das nicht?
Ja, weil die einfach, ich glaube, es gibt ja auch Leute, die sind eher handwerklich begabt und es gibt Leute, die werden halt Schachweltmeister und die nächsten machen wieder was ganz anderes. Ja, ich meine, die haben einfach unterschiedliche Veranlagungen. Das hat sehr viel eben mit der sozusagen mit den Phenolen zu tun, mit den Traubenkernen, wie viel Tannin gibt so eine Rebsorte ab üblicherweise. Also Cabernet Sauvignon zum Beispiel ist ja so ein Tanninmonster eigentlich. Die haben sehr viele Kerne, die sehr viel, also wenn das vergoren wird, eben sehr viel Tannin in den Wein bringen.
Entschuldigung. Ich bin was habe ich in der Karaffe? Der Beste von allen. Das ist richtig geiles Zeug. Also so im Mund. Das ist so. Ich finde das gerade total klasse, dass ich jetzt lerne, auf was anderes zu achten. Ne? Ja. Ja, die Blinden, die hören ja alle viel besser. Ne? Was glaube ich gar nicht stimmt. Aber weiß ich gar nicht. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht.
Doch. Ja, doch
die
natürlich.
Achten mehr darauf, aber die hören dann nicht besser auf einmal.
Ja, aber die trainieren doch ihr Gehör viel stärker. Ja, also genau insofern wie, hören sie dann auch besser.
Stimmt, es ist genau wie so Typen, wie ihren Gaumen trainieren wahrscheinlich. Ne?
Ja, und ich kann gar nicht so besonders gut riechen. Meine Frau riecht ja viel mehr als ich. Ja? Ja. Und ich kriege das nur hin, wenn ich mal zwei Wochen gar nichts esse. Also wenn ich eine wie heißt diese Kur?
Was denn?
Fastenkur mache, dankeschön. Wenn ich das mache, dann entwickelt sich mein Geruchssinn nochmal ganz anders. Tatsächlich. Aha. Ja, das ist ganz spannend. Ja. Aha. Ja, das ist das erste Mal war es am krassesten, weil ich dann auch nicht geraucht habe. Also das ist ja schon lange her, weil ich rauche auch schon 10 Jahre nicht mehr. Aha. Aber da hatte ich dann nicht geraucht und nichts gegessen und eben dann nur getrunken und so ein Äpfelchen mal am Anfang. Und da hat sich der Geruchssinn enorm verändert. Als ich dann sowieso nicht mehr geraucht habe, war es nicht mehr ganz so krass. Aber ich merke das immer, ich mache es jetzt nicht so oft, aber doch recht deutlich. Das ist schon spannend. Ja. Ja, also wenn man nicht abgelenkt ist von anderen Dingen und es dann tatsächlich freier
wenn man,
ist.
Wenn
ne?
man vor allen Dingen dann auch, ich meine, wenn du 2 Wochen lang nur ein dünnes Süppchen zu dir nimmst und ein Äpfelchen, dann hast du ja auch im Grunde überhaupt keine Geschmäcker und Gerüche über Lebensmittel, an die du dich erinnern kannst, so zumindest kurzfristig erinnern kannst. Und das ist bestimmt, nochmal spannend. Muss ich auch mal ausprobieren irgendwann.
Ja.
Aber ich finde dieses, was du dann auch mal so sagst gerne, ne? So, ja, die Integration der Säure in, ne? Ich spüre das zum ersten Mal so stark. Also sonst auch, aber da ist dann halt immer irgendwie noch die Kirsche dabei oder so, die mich dann irgendwie auch ein bisschen ablenkt. Witzig, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich so jetzt trotzdem noch meine Begeisterung daraus ziehen kann. Obwohl ich gerade sehr eingeschränkt bin dabei.
Ja. Vorhin war noch mal die Frage, ob das Logo sozusagen mit diesen 8 Punkten, und es waren ja mal 9 eigentlich, ob das eine Bedeutung hätte, die ist, glaube ich, ganz banal. Ich habe es mal irgendwie an Franz nachgelesen. Die hatten irgendwie in ihrem Verkostungsraum, hatten die als Abluft in ihrem in ihrer Holzverkleidung, hatten die 9 Löcher irgendwie drin.
Ja, super.
Und genau. Und die Grafikdesigner, die eben mit ihnen damals das entwickelt haben, die haben gesagt, das sieht doch cool aus, lass uns doch das nehmen.
Ja.
Genau, das ist eigentlich alles.
Das ist also das ist mal ein richtig geiles Logo.
Du bist ja
Grafikdesigner. Das genau. willst du gerne mal, das willst du gerne designt haben.
Also, ja, vor allen Dingen das jetzt. Jetzt google mal kurz das alte Etikett. Das hat mich nämlich immer genervt, tatsächlich geradezu. Ich habe die Weine immer schon sehr gemocht, aber ich habe das Etikett gar nicht schön gefunden, weil mich dieser neunte Punkt immer total angenervt hat. Und umso schöner finde ich das jetzt, weil das Papier stimmt. Die Typo ist sehr schön. Ich finde auch von der Website, also die Website-Typo einfach sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Ah ja, das mit dem roten Punkt, ne? Das geht ja gar nicht. Wie sieht das denn aus? Das sieht ja aus, als hätte der so ein Ekzem irgendwie, weißt du?
Ja, ich kann das nachvollziehen, sozusagen leuchtet und so. Und ich glaube, das hat auch mal seine Zeit gehabt. Aber ich fand das nicht stimmig. Ja, und jetzt finde ich es total schön.
Das ist super. Ja,
also jetzt gefällt es mir total gut.
Es ist halt unglaublich schlicht und
ja.
Es ist trotzdem aberwitzig auffällig, weil es halt stört wie Hulle, dass da fehlt ja was, ne?
Genau.
Ich kann aus dem Stand 5 Leute aus dem Spektrum benennen, die wahnsinnig werden würden, wenn du denen die Flasche auf den Tisch stellst. So, ey, kannst du die Flasche schon mal umdrehen? Ich halte das nicht aus.
Super, ja. Also als Greta, also meine Tochter, die Flasche gestern zum ersten Mal gesehen hat, hat sie gefragt, ob das der Buchstabe in Blindenschrift für das Weingut wäre.
Das wäre natürlich auch nochmal eine ganz.
Genau, und dann habe ich auch nachgeguckt, weil ich dachte, ja, das, warum nicht? Ne? Das könnte ja auch sein. Aber tatsächlich hat die Blindenschrift nie drei Streifen sozusagen nebeneinander, sondern die haben nur zwei Dreierstreifen und nur den mittleren und den rechten, aus denen die dann Punkte rausnehmen. Also es sind nur 6 Punkte und nicht 9. Ja. Ja. Aber fand ich auch eine ganz witzige Idee.
Jetzt habe ich den Überblick schon wieder verloren, über welche Gläser. Das ist hier das Glas. Aber es hat auch was, also muss ich ja auch mal sagen, also jetzt so, ne? Es hat auch was, diese Sendung, direkt um es mit Helmut Gothe zu sagen, vom Angang her. Der redet so dämlich daher, aber vom Angang her, diese Sendung auch einfach mal so, also ich habe, nachdem ich den ersten versucht habe zu riechen und es nicht geklappt hat, habe ich halt direkt aufgegeben und mich sofort dem Wirkungstrinken anheim gegeben. Und das ist irgendwie ganz lustig.
Ja, einfach, zumal du jetzt in den letzten 4-5 Wochen dann auch wahrscheinlich wenig Flaschen aufgemacht hast.
Ja, kann man so sagen. Also, ich vertrage nichts mehr.
Nee, aber um nochmal zurück auf den Blaufränkisch zu kommen, also das Fränkische, dachte man früher immer, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass das möglicherweise eben auch aus diesem Pinot-Bereich rauskommen könnte, weil der Pinot ja eigentlich eine sehr fränkische Rebsorte ist, also aus dem Frankreich, also aus dem Frankenland, und ist aber nicht. Also man hat eben festgestellt, dass die Elternreben des Blaufränkisch eben die sogenannte blaue Zimmettraube und der weiße Heunisch sind. Der weiße Heunisch ist ja auch eine Elternrebe vom Riesling. Ne, das ist so eine der 4, 5 ja, oder vielleicht sogar nur 3 Leitrebsorten in Europa. Also es ist ja eigentlich der Traminer, also der Sauvignon, der Pinot, der auch ewig alt ist.
Sauvignon, was anderes als
Sauvignon.
Sauvignon,
ja.
Ja, okay.
Genau, ja, ja. Sauvignon ist sozusagen der Traminer, der aus dem Jura, wahrscheinlich aus dem Jura stammt. Der heißt da eben Sauvignon.
Ne? Jura-Wein würde ich jetzt auch, glaube ich, gerne nochmal ausprobieren. Weil ja, das so können wir auch nochmal machen. Nicht Perlen vor die Säue. Also du kannst auch einfach immer so, hier Holger, ich schick dir mal die Weine und ich merke ja sowieso erst während der laufenden Sendung, dass du mir die billigen geschickt hast, während alle anderen die richtigen haben. Ich merke das ja eh nicht. Wenn du den Winzel, dann klebt man
genau, einfach
am billigsten Scheiß, klebt da mal das teure Etikett drauf, der kleine riecht nichts. Aber das fällt mir ganz ein, es gibt ja so charakteristische, also ne, so Jura-Weine riechen ja ganz charakteristisch. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob ich das rieche. Was ich auch gerne machen würde, ist, ich würde gerne eine Flasche Matassa aufreißen und gucken, ob ich das rieche. Und ich würde gerne eine Flasche vom Sepp Muster aufmachen und gucken, ob ich das, aber das, ich traue mich nicht, weil das ist so teuer, das Zeug.
Würde ich jetzt auch mal lassen.
Ja, ne?
Tatsächlich. Ich war mal auf einer Probe, das jetzt, keine Ahnung, 12, 13 Jahre her wahrscheinlich. Da war ich auch erkältet und da hatte ich überlegt, sage ich jetzt ab oder nicht. Es ging um Portwein und zwar wirklich alte Tawny Ports. Also die waren so mindestens 40 bis 100 Jahre alt, so 12 Stück. Und es gab natürlich eine Warteliste bei der Probe und ich war aber eben eingeladen. Dann konnte ich aber just an dem Tag, als ich da hingefahren bin, konnte ich nichts mehr schmecken. Tatsächlich. Also vorher ging das noch. Ja, bin ich auch hingefahren. Weil das war dann auch so kurzfristig, da konnte ich jetzt nicht absagen und der hätte dann jetzt niemanden mehr gefunden, so weil er im Prinzip schon vor Ort war. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe auch genau nur Alkohol geschmeckt. Ja. Oh, okay. Also Oxidation, also Walnuss und Alkohol, das war alles. Ja. Und das wird dir im Zweifelsfall eben bei oxidativen Weinen auch so gehen. Ja. Du wirst diese Walnussnoten in der Nase haben und wahrscheinlich nicht sehr viel mehr. Ne?
Okay, andersrum. Ja. Was empfiehlst du, dass Menschen mit Post-Covid-Geruchsverlust trinken sollten?
Ich meine, wenn es sich nicht lohnt, solche Weine zu trinken, dann sollte man, glaube ich...
Was ist intensiv? Was ist eindeutig? Also eindeutige, intensive Gerüche. Ich würde jetzt so, weiß ich nicht, so Neuseeland-Chardonnay oder sowas denken.
Sauvignon.
Sauvignon, ja. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das
vielleicht, ja. Also ich habe ja, ich glaube, es macht irgendwie alles, also insgesamt macht es nicht so viel Sinn. Also abwarten und Wasser trinken. Ja, was soll's. Ja.
Schnaps für die Wirkung, also Korn einfach.
Ja, genau, wenn man Wirkung haben will, dann Wirkung.
Ich habe diesen Unterberg-Patronengurt da hängen, da ist er noch gefüllt, da kann ich mich ja dann auch schadlos dran halten, ja.
Ja, ja.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute gerade unterwegs sind, denen es geruchstechnisch genauso geht wie mir.
Ja, Michael schrieb ja jetzt auch im Chat, dass er auch echt viele Wochen gebraucht hat und der hatte ja das im letzten Jahr auch im Mai oder so und er ist sich immer noch nicht sicher, ob das wieder genauso ist, wie es vorher mal war. Scheiße. Also, ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, ich kenne mittlerweile recht viele Leute, die entweder selber Covid-19 hatten, auch so die meisten milder Verlauf, und kenne Leute, die welche kennen, die Covid-19, also das ist so, niemand von denen hat bisher gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her oder so, mir geht's auch wieder total gut, sondern alle sagen, ja, aber irgendwas stimmt nicht. Das ist wirklich faszinierend. Irgendwas stimmt nicht. Das höre ich aus jeder Ecke, der irgendwie Covid-19 hat. Vielleicht liegt es daran, dass die, bei denen alles wieder normal ist, sowieso nicht drüber reden. Aber selbst wenn die nicht drüber reden, sind das zu viele, bei denen irgendwas nicht stimmt, bei denen es irgendeine zumindest mittelfristige Folge gibt, die du nicht haben willst. Alter Lachs, ey. Hat der Kirchholz eine leichte Speck oder
Genau, Schinken? Kommen wir nochmal auf die Weine zurück. Genau. Ja. Also ich finde schon, also er hat auf jeden Fall, hat er ein bisschen mehr Rauch-Aromatik. Also der hat natürlich, der hat ein bisschen mehr Holz gesehen als die anderen beiden. Ne? Oder das Holz war jünger, vielleicht auch ein kleineres Gebinde. Der ist ja schon ein Jahr auch älter, der lag auch länger im Holz. Ja, ist jetzt ein 2017er. Und der hat eben auch diese so ein bisschen mehr Holzstruktur, ne? Und ich finde schon, dass er so eine gewisse, also auf jeden Fall so eine Räuchernote mit drin hat, ja. Ja, ich glaube, man kann es auch durchaus als so eine Specknote sehen. Ja.
Naja, okay, es ist Riechtraining. Ich habe gerade gedacht, ja, stimmt. Das Gehirn ist wirklich eine dumme Sau. Mein Gott.
Und es ist, es lässt sich sehr, sehr leicht überlisten. Es ist halt so eine, also was ich so schön finde, ist, dass es so ein klares Holz ist, also mit dieser leichten Specknote, aber es ist halt überhaupt nicht, es hat überhaupt nichts Vanilliges oder so, sondern es ist so, ich nenne das ja gerne wie so Trockenholz, wo irgendwie so eine Feuchtigkeit drüber gelaufen ist. Dann bekommt dieses trockene Holz so ein ganz bestimmtes Aroma. Es hat auch ein bisschen was von Tabak dann, von einem dunklen Tabak. Also kein so saftiger Pfeifentabak, sondern eher so ein dunkler, trockener Tabak, finde ich, was da mit reinspielt. Und dann sind es halt hier, finde ich, auch so mit Luft auf Dauer sind es eigentlich die dunkelsten Fruchtaromen.
Alles nicht. Vanille ist aber ein ganz gutes Stichwort, weil ich süße Sachen besser rieche als alle anderen Sachen.
Okay.
Das war auch das Erste, was ich wieder gerochen habe, war Vanille. Ja, Vanille und natürlich jetzt so Curry, diese Curry-Sachen, die ich hier so, das riechst du ja, da kannst du ja Tote mit aufwecken.
Ja. Aber also wenn ich irgendwo Vanille habe, dann ist es hier beim Kirchholz dann am Gaumen so ein bisschen. Okay. Aber so ganz super dezent, wie so eine Kopfnote eigentlich über der über dieser Frucht drüber.
Nee, krieg ich nicht hin.
Ja, gut. Ja.
Das Leben ist hart, glücklicherweise.
Das Leben ist hart. Ne? Nee, ich bin eigentlich sehr glücklich mit diesen Weinen.
Das glaube ich, das glaube ich. Die sind alle drei. Also, du hast ja gesagt, ich habe ja so meine Probleme mit Rotwein. Ich bin kein großer Freund von Rotwein. Mhm. Ich habe zu viele Rotweine getrunken, die ich zu unangenehm fand, als dass ich freiwillig Rotwein trinken würde. Ich würde mich sehr, sehr freuen, hätte ich noch drei Flaschen, also hätte ich diese drei Flaschen nochmal, vielleicht bestelle ich mir die sogar tatsächlich nochmal.
Ja, mach das nochmal.
Um die wegzustellen, weil ich alleine vom Mundgefühl jedes einzelnen dieser drei Weine das ableiten würde, dass ich die sehr, sehr mögen würde, würde ich auch ordentlich riechen.
Ja, ja. Genau.
Und das war noch nie der Fall.
Das denke ich auch. Und das ist tatsächlich auch nicht einfach der Rebsorte zu verdanken, also natürlich auch, weil sie irgendwie ihren Charakter mit reinbringt, sondern das ist wirklich dem zu verdanken, wie der Franz das Ausbau, also an- und ausbaut. Das ist einfach super auf den Punkt gelesen, sodass wirklich diese Frische konserviert wird. Und er macht sich super viele Gedanken darüber, welche Trauben von welchem Boden auch in welchem Gefäß vergoren und nachher auch ausgebaut werden. Wow. Also er hat Holz, er hat Zement, also sozusagen früher waren üblich in der Gegend Betonküves, so große Tanks. Dann kam natürlich irgendwann kam erst Edelstahl auf, aber bei ihnen kam im Prinzip kamen die großen Holzgärstände auf, weil man das so ein bisschen dann aus Bordeaux übernahm, wo das eben auch schon üblich war. Und dann hat der Franz ist irgendwann vor 20 Jahren mal nach Georgien gefahren und hat mal geguckt, wie die das mit den Quervris da machen. Hat aber kaum jemanden gefunden, der es damals tatsächlich gemacht hat, weil die das auch erst wieder erlernen mussten. Ist halt auch im Sozialismus weitgehend verloren gegangen. Aber gut, er hat dann zusammen mit einem burgenländischen Tonspezialisten sozusagen die ersten Amphoren entwickelt für sich. Und dann hat er aber auch wieder die Zementküves mit eingesetzt und dann eben verschiedene Hölzer. Und er sagt halt, dass sozusagen die Blaufränkische von verschiedenen Böden einfach mit unterschiedlichen Ausbauarten einfach sozusagen je nach Boden besser zurechtkommen. Ja. Und er treibt es noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze. Er sagt halt auch, dass sie haben selber, glaube ich, nur noch zwei verschiedene Anbieter für Holzfässer und nicht eben 10 oder 12, wie viele andere. Und er sagt, das gleiche Holzfass, das entwickelt sich halt in der einen Ecke des Weinkellers anders als in der anderen.
Ja.
Weil eben die
andere Pilze sind, andere
Feuchtigkeit, genau. Ja, genau.
Die
genau.
ist im Keller, ja.
Genau, wie es halt so ist im
Keller. In der einen Ecke stehen die Schuhe, in der anderen Ecke steht die Wäsche. Ja,
ja genau, ja. genau. Und das ist schon super interessant, weil es einfach weil es einfach so viele Aspekte gibt, die letztlich darauf einwirken, wie sich später der Wein präsentiert dann. Ne? Ja.
Ich bin gerade sehr amüsiert. Also ich trinke jetzt die ganze Zeit alle drei gegeneinander durcheinander sozusagen.
Ja, ja, ja.
Den Keck Frankosch und den, was habe ich in die Karaffe getan? Ach man, ich krieg's immer nicht.
Den Kirchholz,
genau. Die beiden würde ich nehmen. Den Blaufränkischen würde ich auslassen, weil der ist mir zu normal. Kann das sein? Also es ist einfach so mein Eindruck. Also diesen Keck Frankosch finde ich ehrlich gesagt im Mund, also das bisschen, was ich mitkriege, ist im Mund extrem geil, weil der ist irre kalt.
Genau, der hat so eine ganz kühle Ader mit drin. Ja, ja. Das ist wirklich wie so ein kleiner Gebirgsbach, der durch die Frucht zieht. Ja. Das finde ich auch. Das ist wenn man die Augen zumacht und sich wirklich nur auf die Säure und die Textur des Weines bezieht, dann zieht er so seine Bahn dadurch. Genau. Ja, und das hat der Blaufränkisch tatsächlich in dieser Form nicht.
An einem heißen Tag willst du da reinspringen und dich erfrischen sozusagen. Also wie so ein, das ist schon sehr, sehr geil. Also wirklich.
Ist das der
billigste, den wir im Angebot haben dann auch noch?
Die beiden sind gleich teuer oder gleich günstig, muss man eigentlich sagen. Die sind eigentlich viel zu günstig. Das ist beides 10 Euro. was wirklich ein toller Preis ist für die Weine, finde ich.
10 Euro mit einem Demeter-Aufkleber, das kostet ja auch. Also diese Zertifizierung, ja, die kostet ja Geld und das musst du ja einpreisen. Das heißt, das ist ein Spottpreis. Ja.
Das ist eigentlich, muss man sagen, und da sind wir jetzt auch nicht alleine, das sagen auch andere Leute, aber sie müssen den Wein halt auch verkaufen. Das verkauft sich trotzdem immer noch nicht von selber, muss man auch sagen. Es ist, also ich meine, die haben sich schon einen sehr guten Namen erworben, aber es ist halt auch ein vergleichsweise großes Weingut. Und das Problem teilweise bei den österreichischen Winzern ist, dass die sehr viel auf eine Karte setzen. Also wir hatten ja letztes Jahr Heinrich auch, ne?
Ja.
Und es gibt ja noch zum Beispiel den Preisinger, mit dessen Wein möchte ich auch gerne mal eine Sendung machen. Das sind Leute, die haben recht radikal ihren Stil verändert im Laufe der Zeit. Der Gernot Heinrich, der hat ja auch, das war auch einer dieser burgenländischen Winzer, die wirklich sehr kraftvolle, massive, auch holzbetontere Rotweine gemacht haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, ich muss was anderes machen. Aber da geht halt die Kundschaft ja nicht unbedingt mit. Mhm. Sie verkaufen das in die Gastro, sie verkaufen es ins Ausland, sie verkaufen sich bestimmt gerade in die Länder, in denen es auch besser zur Küche passt. Aber im eigenen Land tun die sich, glaube ich, insgesamt auch bis heute immer noch schwer. Und er sagte das halt auch von Ungarn. Er war irgendwann, haben die Leute ihn einfach nur noch für bescheuert eigentlich gehalten oder für einen Spinner. Also in der Kombination sozusagen Demeter, früh gelesen, kein neues Holz mehr, keine Extraktion mehr. Und so weiter, der hat sie nicht mehr alle. Ne? Also in den ersten Jahren, als er sozusagen da in Schopron Wein gemacht hat, war er sozusagen der Shootingstar. Und je interessanter er jetzt sozusagen für unseren Geschmack vielleicht geworden ist, je präziser, frischer, klarer, desto weniger haben die Leute die Weine dort verstanden. Das ist, weil sie sowas eben auch nicht getrunken haben. Also insofern, ja, glaube ich, verkaufen sich die Weine tatsächlich auch noch nicht von selber so. Ja.
Wenn du sagst, naja, die müssen das auch verkaufen, heißt das ist irgendwie zum Selbstkostenpreis? Nein, die verdienen da schon dran.
Nein, natürlich. Also, ja, klar. Ja, natürlich verdienen die da dran. Ne? Aber es ist, also ich glaube, man kann deutlich mehr mit einer Flasche natürlich verdienen, wenn man sein Weingut weitgehend ich sag mal, mechanisch bearbeitet, mit dem Traubenvollender durchfährt und so weiter und so fort. Ja, natürlich, also wenn du jede Traube immer wieder einzeln umdrehst und guckst, dass du nur perfekte Qualität ins Weingut kriegst. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Ne, also klar, und dann hast du sozusagen die Abgaben an Respekt Biodün und an Demeter. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eben auch, dass viele an Handarbeit das seine Rolle spielt, was einfach auch Geld kostet, klar. Mhm. Und natürlich im Zweifelsfall auch noch die etwas niedrigeren Erträge, die du hast, ja, weil du eben so arbeitest. Wie auch immer. Da kommt glaube ich, relativ viel zusammen. Aber auf der anderen Seite zeigen es doch auch viele, die so arbeiten, dass man auch vergleichsweise günstige Weine so herstellen kann. Und das finde ich auch gut und wichtig, ne? Dass das eben nicht alles super teuer sein muss, nur weil man eben Bio macht, ja, oder Biodünn. Das muss nicht sein.
Ja, es verliert die Exklusivität, was ja eigentlich super ist.
Ja.
Ja.
Plötzlich schon. Also ich meine, es gibt halt die so arbeiten, die natürlich auch in irgendwo in Burgund sozusagen, ne, von einer Lage nur ein Fass machen und so, aber da ist die Exklusivität halt eine andere, sagen wir mal so.
Ja,
also
ist, ich meine, ist ja durchaus wünschenswert. Ich meine, es ist ja durchaus wünschenswert, dass du nicht, ich, das ist ja so, hier ist ein Demeter Lebensmittel. Nee, ist immer so teuer. So, und wenn das aber billiger wird über die Masse und über, es wird nur über Masse billig, weil nur weil das Anthroposophen sind, ist die Marktwirtschaft nicht ausgehebelt, ja. Das dadurch, dass es halt billiger wird und über die Masse billiger wird, das muss nicht schlecht sein, weil dadurch kriegst du dann natürlich auch irgendwann wirst du an einem Punkt sein, wo du für 7 Euro einen guten oder sehr guten durchschnittlichen Wein bekommst, und das im Bioladen und das ist gut. Ja.
Genau.
Je mehr Leute merken, dass du für 7 Euro einen guten Wein bekommen kannst, desto weniger Leute kaufen die Rotze für 5,50 € irgendwo im Discounter.
Ja, das denke ich auch. Ja. Ja.
Und das geht halt wirklich, am Ende geht das nur über den Preis.
Mhm. Ja, das ist ganz, ich denke auch, ganz viel geht über den Preis und es ist halt schön, wenn es das auch, und jetzt nur, nicht nur mit Demeter, sondern eben auch mit Naturland und Bioland-Label, also das und sind ja auch,
das
ne?
Das war jetzt tatsächlich nur das,
genau.
Das
habe ich, ja, ja, nee, ich weiß, Toto, ich weiß, weil ich weiß. Gerade im Glas genau. Haben halt, ne? Weil all das halt sehr, sehr viel mehr wert ist als, das einfache EU-Bio-Siegel, ja. Weil einfach die Anforderungen viel höher sind, ja. Also gerade wenn es auch um Tierwohl geht, ja, wenn es jetzt um Fleisch geht, dann ist es einfach nochmal ein Riesenunterschied, ob du jetzt ein Naturland oder Bioland oder Demeter-Label drauf hast, mit den Richtlinien oder eben einfach nur ein EU-Bio-Siegel, wo relativ viel immer noch scheißegal ist. So.
Kaufst du das?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee, kauf ich nicht.
Aber gut, ich bin wohlhabend. Daher, ich kann mir das leisten, das nicht kaufen zu müssen und trotzdem Bio essen zu können.
Ja, aber ja, genau, aber bei Fleisch, also jetzt in Bezug auf Fleisch sage ich ja immer, das kann sich jeder leisten, es ist einfach nur eine Frage der Menge.
Ja.
Ja. So. Und bis zu unserer oder bis zur Generation unserer Eltern war es einfach gar nicht üblich, jeden Tag Fleisch zu essen und Wurst. Sondern,
dann haben sie angefangen, Bärchenwurst in Rund- und Plastikverpackung ins Kühlregal zu legen.
Genau.
Damit haben sie uns gekriegt.
Genau. Ja. Genau.
Ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, ob das altersmilde ist, ob das an meiner Frau liegt, die mich jetzt zu einem besseren Menschen macht. Und zwar nicht einfach nur einmal, sondern das ist so ein gradueller Prozess und es wird immer schlimmer. Weil zynisch zu sein ist einfacher, da kriegt man schneller Applaus.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Jetzt gucke ich gelegentlich, weiß ich, vielleicht auch, weil ich dem Teufel von der Schippe gesprungen bin, weil ich habe natürlich mit dieser Covid-19-Erkrankung, ich vereine sehr, sehr viele Risikofaktoren auf mich für einen schweren Verlauf, für einen tödlichen Verlauf sogar. Und da hab halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin noch ein bisschen weicher geworden und ich gucke jetzt auch manchmal so Tierdokus und ich folge auf Twitter und Instagram so Accounts, die so Tierbilder und sowas. Und weil du so sagtest, so die unsere Großeltern Fleisch und so weiter, ich komme immer stärker dahinter, dass ich denke, ey, man kann das doch nicht essen. Das ist doch viel zu schön, um gegessen zu werden. Das gehört sich doch nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn ich 2021 als Vegetarier beende, tatsächlich. Was ich ein bisschen schade fände, weil es gibt echt, also ich werde nie vergessen, diese Wagyu, ich meine, da hatten sie bei Kumpel und Keule, hatten sie dann irgendwie so ein Wagyu-Rind gekriegt für billig oder sowas, wenn das überhaupt geht, und haben daraus halt Fleisch gemacht. Und unter anderem haben sie daraus Rouladen gewickelt direkt. Und ich stehe da so und wollte einfach nur, weiß ich nicht, was ich wollte, wahrscheinlich von diesem Kochschinken, ein großartiger Kochschinken. Mhm. Und denk so, sind das Wagyu-Rouladen? Und habe halt zwei Wagyu-Rouladen gekauft und habe dafür, glaube ich, gefühlt 30 Euro bezahlt, so unfassbar teures Zeug, war halt das geilste Essen aller Zeiten und hat halt auch wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Auf sowas, ich weiß nicht, ob ich auf sowas dann dauerhaft verzichten könnte, aber es könnte dieses Jahr echt passieren. Und auch daran ist diese Erkrankung schuld, weil auf einmal kriegst du das ist ja nicht der Realitätsabgleich hier, aber du kriegst auf einmal ein anderes Koordinatensystem so für so Wertigkeiten von Leben, von Alltag, von allem Möglichen. Also das ist schon ganz interessant, ja. Und jetzt auch
ja, das kann, Putin. Kann ich auch gut verstehen. Aber ich glaube halt, dass es tatsächlich bei den Winzern, die so arbeiten, ja auch so ist. Ja. Das ist einfach, ich meine,
du kannst keinen guten Wein machen, wenn du die Lebendigkeit deines Rohmaterials nicht begreifst, nicht akzeptierst, nicht anerkennst. Das geht nicht.
Ja, also zumindest hat es irgendwann Grenzen, glaube ich. Ja. Also es hat ja eh immer alles Grenzen, aber ich glaube, man kann die Grenzen halt verschieben, wenn man mehr eins mit der Natur ist, wenn man in der Natur arbeitet. Ja. Und ich finde es halt so erschreckend, dass so viele Winzer oder auch Landwirte so weit davon weggekommen sind.
Ja, da ist die Beere als Schüttgut, ne?
Ja, ich meine, schau dir die moderne Landwirtschaft an, ja. Du setzt dich auf den Trecker, du hast irgendwie 40 Hektar Futtermais, ja. Und damit das funktioniert, spritzt du halt alles drumherum weg und spritzt du dir auch die ganzen Lebensräume für andere Tieren und Pflanzenarten weg. Und die einzigen, die das Zeug noch fressen wollen, eigentlich so freiwillig, sind eigentlich Wildschweine, ja. Und das ist schon ein Wahnsinn.
Andererseits musst du es so machen, weil es gibt einen Bedarf, der will befriedigt werden. Das andere Problem ist, dadurch, dass du diesen Bedarf befriedigst, begibst du dich in eine Abhängigkeitsschleife, die dich als Landwirt zwingt, immer größere Mengen für immer weniger, ja, Stückkosten letztlich herzustellen. Da kommst du nicht mehr raus, weil.
Nee, kommst du nicht mehr raus.
Das kostet, so ein Trecker kostet ein Vermögen, so ein Schweinestall kostet ein Vermögen. Das musst du investieren. Du hast halt die Wahl. Entweder du investierst dieses aberwitzige Vermögen und begibst dich damit in die Abhängigkeit dieser Maschine, oder du gibst deinen Beruf auf. Und das ist als Landwirt. Ich wage nicht daran zu denken, wie hart das sein muss, als Landwirt in der dritten, vierten, fünften Generation zu sagen, okay, ich lasse das, ich gehe jetzt irgendwo hin und setze mich in ein Büro.
Oder so. Ja, aber weißt du, ist das noch Landwirtschaft? Also ich meine, was hat das noch mit Landwirtschaft zu tun?
Das hat mehr mit Landwirtschaft zu tun, als in einer Krankenversicherung im Büro zu sitzen und Sachbearbeitung zu machen. Das hat immer noch mehr damit zu tun. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ich kann das den Landwirten nicht übel nehmen. Ich nehme es Agrarkonzernen natürlich übel, weil das ist.
Ja, klar. Ne? Ja, klar.
Aber die Landwirte, das sind arme Schweine. So, und Hut ab vor allen, die es da rausschaffen. Und darum gehe ich hart mit diesen Demeter-Leuten ins Gericht, aber ich gehe nicht so hart mit denen ins Gericht, wie ich es eigentlich tun sollte. Weil im Grunde müssen wir alle dankbar sein, dass sie es so machen und dann nicht mit dem Vollernter das gespritzte Zeug, also die Beere, die Weinbeere als Schüttgut begreifen. Geil, Weinphilosophie am Ende. Ich muss öfter nichts schmecken.
Wie ist denn das Feedback eigentlich aus dem Chat zu den Beinen?
Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie, also zumindest für mich sieht es so aus, als wäre das Ding irgendwie, als hätte es da mal wieder irgendwelche Probleme gegeben. Alle haben mit, irgendwie ist alles kaputt. Den Raum verlassen. Hat seit einer Viertelstunde niemand mehr was gepostet und ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass da irgendwas kaputt ist auf dem Server, wie es so oft der Fall ist.
Ah, okay. Ja.
Kann natürlich auch sein, dass uns niemand mehr zuhört.
Ja.
Das hätten wir dann auch nicht besser verdient. So. Nee, ich riech nichts. Tja, schade. Schade. Aber
doch, sind wieder welche da.
Während du vorhin referiert hast, habe ich mir schon das Rindpaket bestellt.
Mhm.
Was ja glücklicherweise sehr einfach geht, dank moderner Zahlungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, irgendwann wird dieses Paket bei mir ankommen und dann stelle ich das weg und dann probiere ich das nochmal, wenn ich hoffentlich wieder riechen kann. Ja. Also eigentlich müsstest du dir das, du merkst, meine Zunge kann doch noch riechen. Eigentlich müsstest du dir das auch bestellen, dann müssten wir genau diese Sendung nochmal machen.
Ja, das wäre mal so außer der Reihe, kann man das vielleicht mal machen. Ja,
einfach so zum Spaß.
Ja, mach ich. Ja, Und es wird mit Luft immer schöner, finde ich. Die Weine werden irgendwie immer transparenter auch. Also immer noch mal klarer, so ein schrittweise klarer. Das finde ich auch sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist, ich finde, sie werden noch mal so ein Hauch duftiger. Sie werden noch mal ein bisschen runder. Ich hatte die jetzt gestern schon aufgemacht. Gestern waren die deutlich wilder und ich glaube, der Keck Fankosch, der hatte auch so eine leichte Reduktion, also so ein bisschen so eine ganz leichte Knallplättchen-Aromatik, aber nicht viel. Das war wirklich nur so ein Hauch obendrauf. Und das, ja, das war wirklich noch ordentlich wild und das hat sich jetzt schön gefangen eigentlich. Aber dafür hat er eben diese Gebirgsbach Säure da bekommen. Die war gestern auch schon da, aber noch eben noch nicht so klar wie
das jetzt. Ist total, ich finde das total faszinierend, diese Kälte am Gaumen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich nicht durch Geruch abgelenkt bin oder ob der einfach an der Stelle so außergewöhnlich ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal so einen Rotwein hatten, der so kalt war. Geil.
Ja.
Wie machen die das? Wahnsinn.
Ja, das ist halt tatsächlich, das kann man doch in den beiden ersten Weinen eben schön sehen. Das hat halt einfach total viel mit dem unterschiedlichen Klima und der etwas anderen Höhe und dem vor allen Dingen mit dem Boden zu tun. Ja, dass die Rebsorte sich auf dem einen Boden so und auf dem anderen Boden so zeigt. Ja. Also im Weingut selber ist ja ist nicht viel anderes passiert, denke ich. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob er beim Keck Fankosch ein bisschen mehr Rappen vielleicht drin gehabt hat. Weiß ich nicht, glaube nicht. Auf jeden Fall ist das alles spontan vergoren, da ist nichts zugesetzt. Da ist nur sozusagen vor der Füllung ein bisschen geschwefelt, aber nicht viel. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass vielleicht hat er ein bisschen andere, wie ich ja vorhin schon sagte, vielleicht hat er irgendwie bei dem einen Zement und bei dem anderen im Holz vergoren, aber ich glaube, es ist im Wesentlichen, Beton. Beton.
Beton.
Ist es tatsächlich der Boden, ja.
Was mir ja gerade ein bisschen peinlich ist, wir haben jetzt, was haben wir denn hier, 77 Minuten Sendung gemacht, ohne dass ich was riechen kann. Das heißt, eigentlich braucht man mich für den Scheiß hier gar nicht.
Ja, aber du hast ja, dir ist ja irgendwie nochmal vielleicht einfach anders aufgefallen, dass ein Wein ja nicht nur über seine Aromatik funktioniert, sondern tatsächlich auch über seine, vor allen Dingen auch über seine Textur.
Ja. Ja.
Also über Säuren. Also ein Wein hat ja nicht nur eine Säure, sondern viele unterschiedliche Säuren und eben diese, also Textur und Struktur. Und ich finde gerade, dass diese Weine und dieser Typ von Wein einfach sehr viel mehr mit Texturen, Strukturen, mit Lebendigkeit am Gaumen zu tun hat, wofür man die Aromatik erstmal gar nicht so dringend braucht.
Ja.
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 Und wenn du dann merkst, dass du irgendwo beim dritten Wein, beim Kirchholz ankommst und sagst, das hat nochmal eine andere Dimension sozusagen an Feinheit oder an Widerstand, an Grip irgendwie. Mhm. Dann ist das schon viel gewonnen, finde ich. Also dann kann man Wein einfach auch noch mal anders begreifen. Ja. Ne?
Wobei so, also der Keck Fankosch ist tatsächlich das, was meiner Grobschlechtigkeit am ehesten zuspricht.
Mhm. Ja, weil es auch am meisten sozusagen am ehesten
irre.
Also einer Weißweinsäure auch entspricht. Ah,
okay, das ist der Trick. Okay. Mhm.
Ja.
Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Ja.
Ja, wann war die nächste Sendung? Worum ging es da?
17. Februar hatten wir, glaube ich, ne? Auf jeden Fall Aschermittwoch.
Genau, Aschermittwoch oder eine Woche später, je nachdem, genau.
Genau, und ich denke, das entscheidet sich aber in den nächsten Tagen dann, es geht um drei elsässische Weine.
Genau, das war's, ja. Ich erinnere mich.
Genau.
Na denn, wir bedanken uns beim Chat fürs Mitspielen. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, Christoph. Du musst jetzt sagen, vielen Dank, Holger.
Ja, ich, damit wegen, was ist so ja genau.
Ritual, ich, bist du betrunken oder
natürlich,
was?
Natürlich, nein. Ich hatte noch mal eben
einmal mit Profis.
ganz kurz gestutzt. Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.